Vorgekommen ist das Stichwort, denn wir hören jetzt den Predigtext aus Johannes 2, die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, sprach die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sprach zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Worte des lebendigen Gottes. Jesus und die Hochzeit. Das allein wäre schon ein Thema für eine ganze Bibelwoche. Denn dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Ob wir ins Alte Testament hineinschauen, wie zum Beispiel in den Psalm 45, dort wird eine messianische Hochzeit gefeiert, der große Messias-König heiratet. Oder ins Neue Testament. Dort hat zum Beispiel Jesus selbst in seiner Verkündigung in unterschiedlicher Weise immer wieder das Thema von der Hochzeit aufgenommen. Denken wir nur zum Beispiel an die 10 Jungfrauen in Matthäus 25, von denen die Hälfte nicht vorbereitet war, als Jesus, der Bräutigam, endlich kommt. Das Thema Jesus und die Hochzeit begleitet uns sogar bis hin zu den letzten 2 Seiten der Bibel. In Offenbarung 19 wird dann die Hochzeit angekündigt. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm, Gott, die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereitet. Und die Bibel hört nicht auf ohne das Hochzeitsthema. In Offenbarung 21 heißt es dann noch einmal, dass der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer dies hört, der spreche: Komm! Und mit diesem ganzen Hintergrund merken wir, bei unserem Predigttext, da geht es nicht nur um ein äußerlich schönes Hochzeitsfest, das da damals in Kana in Galiläa stattgefunden hat. Das natürlich auch. Ja, es war eine ganz echte, reale Hochzeit. Aber dass hier Johannes Jesu Teilnahme an diesem Hochzeitsfest an den Anfang seiner Berichterstattung über Jesus setzt, als das erste Zeichen, das muss uns doch stutzig machen. Also, schön, wenn Jesus hier so mitfeiert, nett, wie er da mithilft, aber wir merken, es geht um viel, viel mehr. Es geht um den Messias, dessen Heilszeit, dessen Kommen, dessen Hochzeit jetzt hier tatsächlich anbricht. Er ist der, der hier handelt. Und das merken wir spätestens dann, wenn wir uns diesen Bericht einmal etwas genauer anschauen und uns mal ganz kurz überlegen, ist das denn eigentlich ein sinnvoller Bericht von einer Hochzeit? Nein, das ist ein komplett komischer Bericht von einer Hochzeit. Denn wir merken sofort, die, um die es normalerweise bei einer Hochzeit geht, Braut und Bräutigam, kommen hier überhaupt gar nicht vor. Das ist ja ganz eigenartig. Und wir erfahren auch noch, dass das eigentliche Wunder überhaupt nicht beschrieben wird. Zack, da ist der Wein da. Und was natürlich auch irritiert, ist die Rolle von Maria. Wie Jesus hier mit ihr umgeht und welche Funktion diese Frau einnimmt. Und irritierend ist auch noch das Ende der Geschichte. Dass hier jetzt auch noch einmal dieser Speisemeister auftaucht und diesen komischen Satz sagt. Und wir begreifen, dass es nicht nur ein kleines Witzchen am Ende sein soll, so nach dem Motto, haha, falscher Wein gegeben, sondern dass damit etwas transportiert werden soll. Da ist eine Botschaft in dieser Weinregel, die da am Ende präsentiert wird. Eine ganz eigenartige Beschreibung einer Hochzeitsfeier. Und gerade da merken wir, es geht um viel, viel mehr. Es geht tatsächlich darum, dass hier eine große prophetische Zeichenhandlung in der Mitte steht. Und dass es um diesen Mann der Hochzeit, dass es um Jesus geht. Schauen wir uns diesen einzigartigen Bericht ein bisschen genauer an. Da stolpern wir als allererstes über Maria. Maria wird ansonsten im Johannesevangelium nur noch ein einziges Mal erwähnt. Johannes erwähnt sie hier, ganz am Anfang, bei der Hochzeit zu Kana, mit einer ganz herausragenden Rolle. Und Johannes, und nur Johannes, erwähnt sie noch einmal unterm Kreuz, in Johannes 19. Dieser Spannungsbogen der Maria-Figur im Johannesevangelium geht von der Hochzeit zu Kana ganz direkt ans Kreuz. Wie hat Johannes seine Erzählung zur Hochzeit zu Kana eingeleitet? Am dritten Tag. Am dritten Tag. Natürlich hat für uns Bibelleser der dritte Tag immer eine ganz entscheidende Bedeutung. Für uns ist klar, wenn wir am dritten Tag hören, dass es mit der Passions- und der Auferstehungsgeschichte etwas zu tun hat. Hier ist der Bogen gespannt. Von Maria bei der Hochzeit zu Kana bis zu Maria unterm Kreuz. Das, was wir hier bei Johannes 2 lesen, dürfen wir lesen in dem Wissen, dass es um Karfreitag und um Ostersonntag geht. Und dann? Dann natürlich der ganze Wein. Ganz biblisch gedacht, landen wir mit dem Wein im Alten Testament. Genauer gesagt, in 1. Mose 49. Da gibt es Wein ohne Ende. In 1. Mose 49 wird der große Segen über den Stamm Juda ausgesprochen. Den Stamm, aus dem der Messias kommen soll. Und der Wein ist dabei das Symbol der Füllezeit, der Messiaszeit. Dann ist er da, wenn nicht mehr Wasser, sondern wenn Wein getrunken wird. Wasser hat biblisch gesehen ja verschiedene Symbolik. Hier ist Wasser das Negative, das Schwächere. Nur Wasser im Gegensatz zu Wein. Nicht Wasser im Sinn von Wasser des Lebens, sondern hier ist Wasser der vorläufige Zustand, also Wasser als Kennzeichen von Mangel. Und das ist das Stichwort, was diesen Text bestimmt. Da kommt dieser eine Mann auf diese irdische Hochzeit und was erlebt er? Zweimal sagt es uns hier Johannes 2 in Vers 3. Es ging ihnen der Wein aus und sie haben keinen Wein mehr. Mangel. Ganz klar wird der Mangel auf der Erde beschrieben. Da kommt der Mann von der Hochzeit auf eine irdische Hochzeit. Und was wird ihm angeboten? Mangel. Mangel ist das Stichwort, nur Wasser. Ein Ausleger hat an dieser Stelle geschrieben, Wasser bildet all das ab, was ein Surrogat der Offenbarung ist. Also alles, wovon der Mensch meint, leben zu können und doch nicht leben kann. Genau das ist es. Ein Surrogat, also ein Ersatzstoff, den ich nehme, wenn ich das Eigentliche nicht habe. Weil ich A nicht habe, muss ich B nehmen. Ich habe kein Wein, ich habe nichts, ich habe nur Mangel. Was sollen wir denn auch zum Leben beitragen können? Außer die unterschiedlichsten Surrogate, mit denen der Mensch seit Jahrtausenden von Jahren halbwegs versucht zu überleben. Die einen basteln sich ihre Religion, die nächsten ihre Ideologien, die nächsten sagen alles egal, Hauptsache essen und trinken, morgen sind wir sowieso alle tot. Ganz verschieden. Hauptsache ein Surrogat muss her, mit dem ich meinen Lebenshunger versuche zu füllen, mit dem ich meinen Durst versuche zu stillen. Und basteln wir nicht auch immer wieder an unserem Surrogat? Was ist dein Ersatzstoff, mit dem du deinen Hunger, deinen Durst versuchst zu stillen? Tust du zum Beispiel alles für deine Gesundheit, damit es dir gut geht? Gesundheit ist gerade in unserer heutigen Zeit so ein Surrogat. Oder suchst du deine Kraft und alles, was dein Leben reich macht, zum Beispiel in deiner Familie, deinen Beziehungen, deinen Freundschaften? Ganz unterschiedlich kann unser Wasser aussehen. Da gibt es die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und dann konsumiere ich dieses Wasser. Die Menschheit wird hier mit einem einzigen Stichwort, mit diesem Mangel beschrieben. Seit 1. Mose 3 ist diese Erde eine einzige Mangelwirtschaft. Denn das Entscheidende fehlt uns. Der lebendige Gott mit seiner Heilsfülle. Und seitdem füllen wir uns mit diesen unterschiedlichsten Surrogaten und versuchen irgendwie halbwegs satt zu werden und unseren Durst nach Leben zu stillen. Sie haben keinen Wein mehr. Es ging ihnen der Wein aus. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Maria jetzt interessanterweise mit dieser Mangelbeschreibung zu Jesus geht. Dahinter steckt diese ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, dass mein Mangel sein Problem ist. Mein Mangel ist sein Problem. Das ist doch nicht selbstverständlich. Man könnte ja sagen, ja meine Güte, was hat denn Jesus damit zu tun? Die Besonderheit der Geschichte ist, dass der ganze Fokus plötzlich auf diesem einen liegt. Mein Mangel ist sein Problem. Der ist dafür verantwortlich. Der sieht sich dafür verantwortlich. Der duckt sich nicht weg. Der steht dafür ein. Solange du am Surrogat, am Ersatzstoff hängst, machst du immer Verlust. Du wirst immer erleben, dass du meinst, du bekommst etwas und du wirst doch immer wieder mit einem Verlust enden. Und jetzt kommt er, der Mann von der Hochzeit, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zur Erlösung für die vielen. Der ist ganz anders. Der ist der Einzige, der nicht sagt, gib mir, gib mir, gib mir. Der ist der Einzige, der sagt, du und dein Mangel, dafür bin ich verantwortlich. Das ist mein Problem. Das ist eine ganz, ganz tiefe Erfüllung von Verheißungsworten aus dem Alten Testament. Wir kennen das alle. Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Da ist einer verantwortlich für mich. Mein Mangel ist sein Problem. Maria tut das einzig Richtige, was man tun kann. Dass sie nicht sagt, ab jetzt trinke ich Wasser. Sondern dass sie nicht ablässt, ihren Mangel dem einen zu nennen. Ich muss mit meinem Mangel zu Jesus. Du musst mit deinem Mangel zu Jesus. Das ist die Adresse. Und das betrifft die Details des heutigen Tages genauso wie die großen Themen deines Lebens. Oder deiner Beziehung, in denen du drin steckst. Gott sei gelobt, der sagt, dein Mangel ist mein Problem. Und eigentlich wäre das ja jetzt schon Evangelium genug. Aber wie so oft ist Gott ja nicht sparsam. Und deswegen gibt er uns noch ein bisschen mehr. Und zwar eine grobe Erfahrung. Da gibt es eine erfrischende, diese Zeit nicht mehr enden wollende Diskussion, wie man das Verhalten von Jesus gegenüber Maria beschreiben soll. Aber wie auch immer man versucht, Jesu Verhalten zu beschreiben, es ist eine ganz eigenartige Abfuhr, die diese Frau da erlebt. Ein Unterschied wird gesetzt. Und er wird gesetzt mit einem ganz wichtigen Begriff. Nämlich, dass es hier heißt, was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das können wir durch das ganze Johannesevangelium hindurch beobachten. Die Stunde ist das Signalwort für Johannes. In keinem anderen Evangelium kommt so oft das Motiv der Stunde vor. Die Stunde. Die Stunde ist ja nicht irgendeine Stunde. sondern die Stunde, von der hier die Rede ist, ist dieser Kairos, dieses Zusammenballen des Willen Gottes auf ein ganz bestimmtes Ereignis hin. Das ist das, was gemeint ist, wenn er sagt, jetzt ist meine Stunde gekommen, sein letzter Weg, sein Weg ans Kreuz auf Golgatha und das Hingeben seines Lebens mit dem Ergebnis des Ostersonntags. Das ist die Stunde. Und diese Stunde ist gebunden an wen oder was? An den Willen des Vaters. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es gibt einen ganz bestimmten Kairos und die Uhren Gottes ticken manchmal so ärgerlich anders als unsere. Und auf die Stunde Gottes, auf die großen heilsgeschichtlichen Stunden Gottes und auf die ganz kleinen menschlichen Stunden gilt es zu warten. Der Text sagt nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen der Abfuhr an Maria und dem Verwandlungswunder. Vielleicht Minuten, eine Stunde, Stunden, Tage. Wir wissen ja, die haben damals ganz anders gefeiert als wir heute. Das war nicht so um 1, 2, 3 Stunden, sondern die haben ja Tage, Wochen lang gefeiert. Eine ganze Woche meistens. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Wir kennen nur Jesu Aussage, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt entdecken wir etwas ganz Wesentliches bei Maria, dass sie um das Grundproblem der noch nicht gekommenen Stunde weiß und souverän reagiert. Sie weiß, dass die Grundlinie der Jesusleute aller Zeiten ist, auf das Handeln unseres Gottes zu hoffen und zu warten, ohne eine letztliche Einsicht in seine zeitlichen Pläne. Das ist unser Weg. Wir haben zu warten. Und in dem Warten bringen wir etwas ganz Starkes zum Ausdruck. In dem Warten bringen wir das Vertrauen zu ihm zum Ausdruck. Das ist das Hauptergebnis, die Hauptfrucht des Wartens. Und was machen wir? Und jetzt kommt dieser wunderschöne Satz, den wir aus der Josefsgeschichte schon kennen. Maria hat abgekupfert vom Alten Testament, vom Pharao, der zu Josef sagt, was er, also dieser Josef, dieser neue Führer Ägyptens, was er euch sagt, das tut. Und diesen Satz an den Typus von Christus, an den Josef gesprochen, den nimmt Maria für ihren Sohn und sagt dem ganzen Personal, wartet und was er euch sagt, das tut. Gemeinde ist eine wartende Gemeinde auf die Stunden Gottes und bringt damit zum Ausdruck, wir hängen ganz allein an ihm. Und dann schafft Gott seine Stunden. Er schafft sie. Und bis dahin warten und hören, was er sagt. Was sagt er denn? Müssen wir jetzt etwas ganz Verrücktes tun? Müssen wir uns auf den Kopf stellen und mit den Zehen wackeln? Nein. Er sagt einfach nur, schöpft. Einfach nur schöpft. Schöpft Wasser und bringt es dem Speisemeister. Das ist eine überschaubare Anweisung. Aber auch sehr demütigend. Denn wisst ihr, sehr demütigend, weil wir Christen zwischendurch immer mal wieder in die Falle tappen zu meinen, dass wir doch eigentlich etwas ganz Wesentliches hinbrächten. Aber das Einzige, was du und ich hinbringen in unserem Leben, ist Wasser schöpfen. Wir produzieren nie den Wein. Na dann, lasst uns doch das genau tun. Wasser schöpfen und nicht abbrechen, wo er sagt, warten. So wird der Mann von der Hochzeit geehrt, dass er Leute findet, die auf ihn warten, bis seine Stunde kommt und bis dahin ihr alltägliches Wasser schöpfen. Denn meine Zeit wartet auf seine Stunde. Und dann ist der Wein da. Ich habe euch noch gar nicht verraten, wie viel Wein da auf einmal da war. Ich wollte euch ja nicht gleich schockieren. Je nachdem, wie man das unterste Maß nimmt, sind das ungefähr 600 Liter. Also 600 Liter die absolute Fülle. Nicht einfach nur ein Fläschchen roten. 600 Liter Top-Qualität. Unglaublich. Qualität und Quantität. Und dann dieser ganz wichtige Satz des Speisemeisters, der keine Ahnung dann auf einmal hat, dass er zum Propheten wird, indem er sagt, euch läuft es ja verkehrt herum. Man gibt doch zuerst die bessere Qualität und dann, wenn alle ein bisschen angetrunken sind, spart man Geld und gibt den Wein mit weniger Qualität. Und hier gerade umgekehrt. Bisher hatten wir Durchschnittswein, jetzt haben wir Qualität. Damit sagt der Speisemeister einen der schönsten heilsgeschichtlichen Sätze. Denn was ist das Leitwort aus Johannes 1? Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Treue und Liebe sind durch Jesus Christus geworden. Gnade und Güte sind gekommen. Eine ganz andere Qualität. Jetzt sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Eine unglaubliche Fülle ist da. Seht ihr die Verwandlung? Seht ihr ihn? Den Verwandler, der jeden Fluch, der seit 1. Mose 3 auf dieser buckligen Erde lastet, in Segen verwandeln wird? Das Chaos, das Tohuwabohu aus 1. Mose 1 zu einem traumhaften Kosmos kreiert hat und der aus den schlimmsten Notlagen die größten Siege schafft? Der, den sie zusammengeschlagen haben und an das Kreuz der Römer gehängt haben, schreit, es ist vollbracht und von den Toten aufersteht. Eine geniale Verwandlung. Seht ihr ihn, wie er geistig tote Menschen lebendig macht? Denn ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit dieser Verwandlung ist der Mann von der Hochzeit bei dir und bei mir angekommen. Und er wird weiter verwandeln. Er überlässt diese verrückte Welt nicht sich selbst. Jesus macht deutlich, mein Mangel ist sein Problem. Meine Zeit wartet auf seine Stunde und meine Verherrlichung gilt seinem Verwandeln. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und da, wo wir diesen Verwandler erlebt haben, da werden wir ermutigt, auch durch diesen Text weiter auf diesen Verwandler zu setzen. Und dann gilt unser Lobpreis, gilt unsere Anbetung diesem einen großen Verwandler. Denn das ist er, der Mann von der Hochzeit, Jesus Christus, unser Herr. Lasst uns beten. Herr Jesus, du ewiger König, du unser Bräutigam, wir wollen dich anbeten. Wir danken dir, dass jeder Einzelne von uns in diesem Moment sein kleines Leben dir, dem Mann von der Hochzeit, geben darf. Mit seinem Mangel, mit seiner Zeit, mit seiner Verherrlichung. Und dann sagst du uns, dass unser Mangel dein Problem ist. Und dass wir mit unserer Zeit auf deine Stunden warten sollen. Wir rufen dich an, unser Gott, dass du dich als unser Verwandler auch hier in unserer Mitte erweist. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, befreie uns von den Ersatzstoffen. Gib uns Treue im Warten und mach uns gehorsam im Wasserschöpfen. Lass uns deinen Lobpreis durchdringen, wo wir jetzt schon dich in deiner Verwandlungskraft sehen und erleben dürfen. Jesus, unser Herr und Gott, wir vertrauen dir. Danke, dass wir gemeinsam zum Vater beten können, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.